herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lass mal schnacken. Halb eins in Deutschland ohne Knoppers, aber dafür natürlich mit einer frischen Tasse Kaffee vor meiner Nase. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, diese Folge ist für mich eine ganz besondere. Das liegt nicht nur an der tollen Gästin, die ich heute bei mir habe, dazu gleich direkt mehr. Nein, diese Folge ist auch eine On-the-Road-Folge. Ich habe meine Mikros in den Koffer geworfen und habe mich auf den Weg gemacht nach Hamburg. Das heißt, das ist nicht nur eine On-the-Road, sondern auch eine im Wohnzimmer-Folge, denn ich sitze hier am Wohnzimmertisch mit meiner lieben Freundin Ines mitten auf der Reeperbahn. Also auch das schon mal vorweggenommen. Vielleicht sind ein paar Feierwütige heute Mittag übrig geblieben und ihr hört die im Hintergrund. Dann ist das kostenlose Untermalung, die wir hier heute am Start haben. Aber davon wollen wir uns nicht stören lassen. Stattdessen möchte ich sagen, hallo meine liebe Ines.
Hallo.
Schön, dass du bei mir bist.
Ich freue mich.
Es ist nicht nur eine Premiere, dass wir beide zusammen hier vorm Mikro sitzen. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz schön aufgeregt, weil natürlich unterhalten wir uns ganz viel, aber halt nie mit so einem Mikro zwischen uns, sondern für dich ist es auch eine Premiere, hier in so einem Podcast zu sitzen, oder?
Das stimmt.
Da bin ich aber auch richtig froh, dass du die Premiere bei mir machst. Total Glück irgendwann, wenn du vielleicht auch Podcast-Star bist, kann ich sagen. Das erste Mal war sie bei mir zu Besuch.
Ja, ganz genau. Ja, ist mein erstes Mal, dass ich hier in diesem Format sein darf. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was so passiert in den nächsten Minuten.
Wo wir hinkommen. Ja, wir werden das gemeinsam rausfinden. Wie gesagt, ich freue mich total. Und natürlich möchte ich gleich erstmal, oder wir alle wollen erfahren, wer du denn eigentlich bist. Und wie gerade schon gesagt, das hier wird eine spezielle Folge, weil es nicht nur darum gehen soll, wer wir sind, was wir machen beruflich, sondern auch, wer wir sind und was wir machen als Menschen. Und deswegen mag ich dich einmal einladen, Ines. Wir haben uns vor ein paar Tagen noch darüber unterhalten. Wie stellt man sich vor, ohne als erstes zu sagen, was man beruflich macht? Erzähl doch unseren Zuhörenden einmal, wer du bist, liebe Ines.
Ich bin deine Freundin seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren jetzt schon.
Mhm.
Ich habe 3 Geschwister und meine Heimat liegt in Süddeutschland. Ich liebe die Berge. Ich bekomme hin und wieder die Rückmeldung, da wo ich auftauche, kommt Harmonie mit.
Oh ja.
Und auf mich ist Verlass. Ich gebe sehr viel in Freundschaften und liebe es, morgens früh aufzustehen, bin eher morgens aktiv anstatt abends, also ab 20 Uhr pünktlich zur Tagesschau geht bei mir eigentlich nichts mehr. Da setze ich mich aufs Sofa, da kann ich auch nichts mehr arbeiten. Das war früher schon so in der Schule, wenn ich auf irgendwelche Klausuren lernen musste oder dann später auch im Studium, in der Ausbildung. Abends ist mit mir nichts mehr anzufangen. Und ansonsten bin ich eine Träumerin, die von ihrer Leidenschaft lebt und zehrt, und ich bin sehr emotionsgesteuert, würde ich sagen, weniger pragmatisch und logisch. Das fällt dann doch öfter hinten über.
Mhm.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Findest du es auch schwer, dich so vorzustellen, ohne direkt zu sagen, was dein Job ist? Wir sind da so seltsam drauf geprimed, oder?
Ja, total, weil das ist eigentlich das Erste heutzutage, wenn man sich ja begegnet oder sich neu kennenlernt, dass man sagt, hallo, ich bin die und die, und dann sagt man, ja, Mensch, interessant, was machst du denn, warum bist du heute auch hier bei dieser oder jener Veranstaltung, was ist dein Job? Und das ist eigentlich so das Erste, was man wissen möchte, und es ist total spannend, weil ich mich dann immer frage, weiß ich jetzt, wer mir da gegenübersteht, dadurch, dass ich weiß, welchen Beruf du hast?
Mhm.
Oder ist der Mensch dahinter vielleicht interessanter? Und ich habe es dir ja schon mal erzählt, dass ich mehr darauf sensibilisiert wurde, nachdem ich meinen Partner kennengelernt habe, der eben diese ganz neue Perspektive mitgebracht hat, der das schon immer so gehandhabt hat, dass er Menschen nicht sofort im ersten Gespräch nach dem Beruf fragte, sondern wer bist du, was magst du, wer sind deine Freunde, wo kommst du her? Und das hat mich total beeindruckt, das weiß ich noch, weil ich dann mit ihm in Gesprächen war und sagte, ach Mensch, jetzt hast du die oder den kennengelernt, was machen die denn so beruflich? Ne, das war meine Intention und ich war wirklich erstaunt, weil er dann ganz oft sagte, ach du, das weiß ich jetzt gar nicht, da habe ich gar nicht danach gefragt. Wir hatten einen total tollen Abend, wir haben uns zusammen auf diesem oder jenem Konzert getroffen und haben gefeiert und hatten eine gute Zeit, aber was sie jetzt beruflich macht, ich weiß gar nicht. Mhm. Das hat mich total beeindruckt.
Ja, ich verstehe es total, denn ich war gleichermaßen beeindruckt, als du mir davon erzählt hast. Und das war ja hier schon Thema und das ist für uns beide auch immer wieder ein Thema. Die Frage, wer wir eigentlich sind und worüber wir uns definieren. Und man verfängt sich halt doch dann immer in genau dieser Definition und dann auch in dieser Bewertung, obwohl da doch so viel mehr steckt hinter den Kulissen sozusagen. Und das ist auch schon ein guter Hinweis, weil ich dich natürlich trotzdem gleich fragen werde, was diese Passion ist, von der du da gerade so groß berichtet hast. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da draußen das auch fühlen könnt. Ich fühle es hier auf die andere Seite des Tisches. Die Passion und die Leidenschaft, die du für das, was dein Leben ausmacht und wofür du ganz viel deiner Zeit gibst, wie viel da einfach drin steckt. Also sag uns doch einmal, Ines, trotzdem, was ist diese Passion?
Ich bin Schauspielerin und Sprecherin.
Ja, das merkt man auch, finde ich. Denn vielleicht kann ich das ja einmal ein bisschen framen, warum ich überhaupt meine Mikros eingepackt habe, um sie mit hier zu dir zu bringen. Denn natürlich, du als meine Freundin bist eine Person und ein Herzensort, mit der ich unglaublich gerne tiefe Gefühle und Dinge, die einen so beschäftigen, teile. Und hoffe manchmal, ach, wenn man das doch niederschreiben und jemandem zum Lesen geben könnte oder wenn doch jemand zuhören könnte, ich kann mir vorstellen, dass sich da viele Leute anschließen würden. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das heute hier ein bisschen festhalten können, worüber wir uns so viele Gedanken machen. Denn es gibt eine Sache, die mich, seitdem ich dich kenne, die auch dazu beigetragen hat, dass ich heute das mache, was ich mache, extrem ja beeindruckt und geprägt hat, ist es, was es für einen bedeutet, eine Passion im Leben zu haben und derer nachzugehen und bereit zu sein, ganz viel zu geben, vielleicht sogar auch aufzugeben, damit man ja nicht einfach nur dem vernünftigen Weg folgt, wie manche vielleicht sagen würden, sondern dem Herzensweg.
Ja, total. Also ich bin ja zunächst nach dem Abitur auch in eine Ausbildung gegangen mit Blick darauf, dass ich dann vielleicht auch noch studieren möchte danach. Ich hatte aber schon von klein auf, das klingt jetzt so abgedroschen, aber es war tatsächlich so, ich habe als 4-5-Jährige angefangen im Chor zu singen und bin dann ziemlich schnell in meiner Heimatstadt in die Theaterszene rein und mich hat das begleitet meine ganze Jugend über und ich wusste, das ist mein Herz, das ist meine Passion, das würde ich am allerliebsten irgendwie mir ermöglichen, das später im Leben zu meinem Beruf zu machen und habe da ganz viel Unterstützung von vielen Seiten erfahren, habe aber eben auch Stimmen gehabt, die ich jetzt einmal nicht näher erläutern möchte, die gesagt haben, mach das, versuch das, mach das, was dich glücklich macht, aber schaff dir vorher einen Boden, sodass, wenn da irgendwie was wegbricht, und damals war ja noch überhaupt nicht klar, ich spreche jetzt von 2010, dass wir irgendwann in einer Pandemie stecken, wo mich das tatsächlich nochmal retten würde. Als 19-Jährige fand ich das total doof. Ich wollte natürlich sofort anfangen mit meinem Schauspiel-Theaterstudium. Und ich bin dann aber der Vernunftsstimme gefolgt, was ich aus heutiger Sicht super finde, weil, wie gesagt, während Corona, also ich kann das ja immer sagen, ich bin Kinderkrankenschwester, das ist meine erste Ausbildung und die hat mir während Corona den Arsch gerettet sozusagen, weil die Theater waren zu, wir wissen es alle, es hat nichts mehr stattgefunden und ich konnte darauf zurückgreifen. In der Pflege wurden Menschen benötigt, ja, so absolut. Wie immer eigentlich. Genau. Und wie gesagt, als 19-Jährige fand ich das doof. Heutzutage bin ich dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich habe aber auch in der Ausbildung, also es war nicht leicht für mich, diese Ausbildung durchzuziehen und abzuschließen, weil ich ständig gedrängt war von diesem Gedanken, wann kann ich endlich damit anfangen? Ich hatte das Gefühl, ich verliere Zeit und habe mich sogar zwischendurch versucht, weil es doch hier und da Stimmen gab, die gesagt haben, Mensch, das ist aber schwer und ob man dann davon leben kann, ist das überhaupt ein Beruf oder ist das einfach nur ein Hobby? Habe ich immer wieder versucht, mich davon abzubringen und mich selber auf andere Wege zu lenken und zu sagen, guck mal, andersrum ist es vielleicht vernünftiger. Aber ich bin nicht davon weggekommen. Mhm. Also ich wollte es immer wieder zwischendurch, auch jetzt auf dem Weg bis heute. Ich meine, du hast mich jetzt lange Zeit begleitet und auch intensiv als Freundin und du weißt, in was für Momenten ich schon gesteckt habe und auch zwischendurch immer wieder gesagt habe, wenn mal keine Aufträge da waren oder nicht die, die ich mir gewünscht habe, ey, ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, das ist jetzt, ich bin jetzt ausgeschöpft. Ich bin jetzt wie so ein ausgedrückter Schwamm, wo irgendwie nichts mehr übrig ist. Und immer, wenn ich mich dann aktiv dazu entschlossen habe, mich jetzt von dem ganzen Bereich etwas zu entfernen, dann habe ich gemerkt, wie ich es gar nicht kann. Ich mir dachte, ich stürze mich ja in mein persönliches Unglück. Ich kann mich davon nicht lösen. Das ist irgendwie ja Segen und Fluch zugleich, weil ich es wirklich nicht schaffe, selbst wenn ich es aktiv möchte.
Ja, würdest du sagen, das ist so ein bisschen das Thema Beruf versus Berufung?
Ja, würde ich sagen.
Und auch einmal zurückgeschaut, du sagtest es gerade, du konntest es irgendwie nicht abwarten und als 19-Jährige fandest du es doof, erstmal das Vernünftige zu machen. Und doch, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen und jetzt so mit Mitte 30 ist das etwas, das mich auf jeden Fall ganz viel beschäftigt, wenn man zurückschaut. Man hat ja schon immer ein Gefühl dafür, wer man ist und wer man gerne sein möchte. Natürlich ne, noch im jugendlichen Leichtsinn, ohne da großartig drüber nachzudenken. Und dann dann begibt man sich in das Hamsterrad der gesellschaftlichen Erwartungen fast schon. Was ist vernünftig? Was sollte man machen? Was sagen die Eltern? Was machen alle um einen drumherum? Und plötzlich geht man ein bisschen verloren. Hattest du auch während deiner Ausbildung im Rahmen des Nicht-Abwarten-Könnens dann doch das andere zu machen und deiner Passion zu folgen, auch das Gefühl, das bist eigentlich gar nicht du in deinem Leben, so wie du es da gerade gestaltest?
Ja, total. Ich hatte das von Anfang an, das Gefühl, und ich wusste, dass das ein Kompromiss ist, auf den ich mich da einlasse. Und das war auch eine gute Zeit auf eine gewisse Art und Weise. Ich hatte total insbesondere drei sehr, sehr tolle Mitschülerinnen, die dann zu dieser Zeit auch Freundinnen wurden und mit einer bin ich heute noch befreundet und das ist, wir haben immer noch eine tolle Ebene, auch wenn man sich nicht mehr jeden Tag hört, aber das hat mich total gestärkt, dass wir da so zusammen durchgeschritten sind, aber ich habe während dieser drei Jahre immer also gemerkt, dass das für mich was ist, was ich vernunftgesteuert zu Ende bringe und dann mache ich weiter mit dem, was ich mir wünsche. Ich habe mich währenddessen schon für die Ausbildung im Schauspiel beziehungsweise zunächst ja im ersten Ausbildungsgang Musical beworben und das war schon die ganze Zeit in meinem Kopf, dass ich das machen möchte. Hab da Workshops belegt und hab bemerkt, dass ich mich auch um diese drei Anfangsjahre gut durchzuhalten mich dennoch mit Kunst füttern muss, weil meine Seele das irgendwie braucht. Ja.
Das ist ja, wo du das gerade so sagst, dass deine Seele das braucht. Ich glaube, unser aller Seele benötigt Kultur, oder? Einmal die Fahne geschwungen für diesen Bereich, an dem immer als erstes gespart wird und der in dieser Zeit, die so digital ist und so rasant gefühlt, ganz schnell hinten überkippt. Aber eigentlich es ist so heilsam und bringt uns zu uns selbst und in die Auseinandersetzung mit uns selbst, Kultur auf welche Art auch immer zu konsumieren und sich Zeit dafür zu nehmen. Das bedeutet doch irgendwie Zeit für sich zu nehmen, oder?
Absolut. Also ich bin der Überzeugung, Kultur in welcher Art auch immer, ob das jetzt Festivals sind, ob ich mich in die Elbphilharmonie in den großen Saal setze, um mir das Sinfonieorchester anzuhören, oder ob ich ja ins Theater gehe oder ins Kino, das sind ja alles, also Kunst oder eine Ausstellung, ne? Mhm. Kunst vermittelt Emotionen und der Mensch braucht Emotionen. Mhm. Und ich finde, gerade die tiefgehenden Emotionen, die werden oftmals so stark von unserem Alltag überlappt, ja, und weil wir funktionieren müssen, weil wir unseren Jobs nachgehen, dass das dann irgendwann explodiert, wenn die zu lange runtergedrückt werden. Und dafür ist doch Kultur da, um die am Leben zu erhalten, um die Menschen spüren zu lassen, um hinterher in den Austausch dadurch gehen zu wollen. Und das ist total wichtig für unser Zusammenleben, habe ich so im Gefühl. Mhm. Und für das eigene Sein. Und ja, ich weiß nicht, also ich fand auch während Corona, ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest, aber als einfach nichts stattfinden durfte, alle Theater zu waren, keine Konzerte, keine Menschenansammlungen möglich waren, was hat man denn gemacht? Was hast du gemacht?
Mhm. Wenig, ne?
Ja.
Daydrinking war so ein Ding damals. Genau. Arbeiten und Daydrinking.
Ja.
Also ich erinnere mich auch noch, dass die Corona-Zeit, ja, ich würde fast sagen, ich habe mich auch krank gefühlt in dieser Zeit, weil dort erstmal bewusst geworden ist. Natürlich wusste ich das auch vorher schon, aber da wurde es eben erlebbar, wie wichtig soziale Interaktion ist. Mhm. Und das ist Freunde treffen, das ist im Supermarkt jemanden anlächeln. Das ist aber auch mit ArbeitskollegInnen vor einer Kaffeemaschine stehen und mal kurz plaudern. Und dass das auf eine so heftige Art und Weise reduziert wurde, das habe ich fast schon gar nicht aushalten können.
Mhm. Ja, also genau, ich würde auch sagen, wenn Kultur nicht da ist, führt das zu mehr Isolation.
Mhm. Ja, ja. Als so kultureller Mensch, gehst du anders durch die Welt? Nimmst du die Welt anders wahr? Was würdest du sagen, auch im Umgang mit anderen Leuten, mit Begegnungen?
Mhm. Ich glaube schon.
Mhm.
Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass mein täglich Brot in der Arbeit bedeutet, dass ich immer im Austausch mit einer anderen Person stehe, sei es jetzt mit meinem Kollegen, meiner Kollegin, in der ich gerade oder mit dem ich gerade in einer Szene stecke und wir die proben, oder auch im Austausch mit einem Regisseur, einer Regisseurin, lebt ja diese Arbeit, das Schauspiel, die Arbeit am Theater, die kreativen Prozesse davon, dass ich als Ines konstruktiv kritisiert werde, um hinterher in einem Stück auf der Bühne zu stehen und eben einen Charakter vermitteln zu können auf die beste Art und Weise, ne, so. Das heißt, es ist immer das, also im besten Fall meinen die Personen am Theater es immer gut mit dir und wollen das Beste aus dir rausholen. Der Weg dahin heißt immer, ich erhalte Kritik, und durch diese vielen Jahre dieser Arbeit damit habe ich, glaube ich, schon eine hohe Sensibilität erhalten, was es bedeutet, wie gehe ich mit anderen Menschen um, auch im Alltag, wie kommt was an, wenn ich es so oder so sage oder formuliere, ist vielleicht so eine Grundpositivität im Leben das, was einen vielleicht weiterbringt, als sofort in die Verteidigung zu gehen, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, sich jemand an der Kasse vordrängelt und ich sofort sage, was soll denn das jetzt? Anstatt zu sagen, oh Entschuldigung, ich glaube, ich stehe hier schon vor Ihnen oder wie auch immer. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber halt die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das berühmte Wörtchen Wertschätzung, das habe ich mir irgendwie ganz groß für mich selber hinter die Löffel geschrieben und merke auch, dass das im Gegenzug mit dem, was zurückkommt, dann sich total lohnt. Ja. Also ich merke das immer wieder in Situationen, gerade auch wenn Konflikte entstehen, wenn ich der Part bin, der sagt und signalisiert, aha, okay, ich höre dir zu, ich schau mal, was deine Perspektive dazu ist und ich gebe den Raum dazu und ich muss sie ja nicht vertreten, aber ich höre sie mir an und kann sie verstehen und eben dann nicht durch Zurückballern einfach dagegen gehe, damit dagegen gegangen ist, lösen sich manche Konflikte ganz schnell.
Ja.
Weil man das Gegenüber auch merkt, oh, die gibt sich Mühe, die möchte dahinter kommen, warum ich so denke. Und ich glaube, dass man grundsätzlich, ne, da gibt's ja andere Berufe, wo der Umgang mit Menschen einfach auch im Zentrum steht, zum Beispiel bei SozialarbeiterInnen. Mhm. Und das ist schon nochmal eine andere Sensibilität, würde ich behaupten.
Ja, doch. Absolut. Ich fühle total, was du sagst, weil auch mein Credo ist ja, Kommunikation ist key. Also miteinander in den Austausch gehen löst so viele Probleme oder zeigt, dass es vielleicht ein gefühltes Problem gar nicht erst gibt. Aber und das ist natürlich auch total, ne, am Zahn der Zeit, sagt man das so?
Ja.
Ich bin so schlecht mit, mit Sprichworten.
Nein, das stimmt.
Ja, es ist auf jeden Fall ja auch die aktuelle Situation, dass so viel Krawall ist, und da rede ich noch nicht mal von den, ne, großen problematischen Krisen und Kriegssituationen, in denen wir uns befinden, sondern tatsächlich im täglichen Miteinander, das Du und Du, was irgendwie geprägt ist von Ellenbogen ausfahren und sich verteidigen, nur schon mal einfach nur um sich zu verteidigen, just in case. Und während ich dir so zuhöre, denke ich, dass nicht nur der Umgang, den du ja mit dir selbst im Rahmen von Kritik und Feedback und Weiterentwicklung im Rahmen deines Jobs bekommst, sondern auch, dass du, würde ich sagen, so wie andere Schauspielende auch, ein so unfassbar großes Gut in dir trägst, nämlich das, dass du Zugang zu deinen Emotionen hast. Also du lernst das ja allein schon dadurch, dass du verschiedenste Rollen lernst, spielst, da natürlich wissen musst, was verkörpert deine Figur gerade. Aber das kann ja nur dazu führen, dass du auch an deinen Kern kommst. Und ich glaube manchmal, dass das auch ein großes Problem ist, das wir aktuell in unserer Gesellschaft haben, dass viele von uns einfach gar nicht mehr wirklich bei sich sind und bei ihrem eigenen Kern. Sei es, weil eben so viel um uns passiert, uns jeden Tag eine neue News um die Ohren fliegt, man sich irgendwie abschotten muss, alles ist unsicher, oder dass gerade auch die nachfolgenden Generationen so digitalisiert aufwachsen und nur noch digital miteinander kommunizieren, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, oh, mein Gegenüber runzelt gerade die Stirn, weiß ich jetzt auch nicht, sieht ja gar nicht aus wie ein Emoji, was will er mir denn sagen?
Ja.
Oder sie?
Ja, total. Und Thema Emotionen, und das ist natürlich auch, also erstens stehe ich jetzt nicht schon seit 20 Jahren auf der Bühne, also ich kann dahingehend noch ganz viel lernen, und auch ich weiß noch, wie ich vor Angst schlotterte vor meiner ersten Schauspielstunde, weil ich ja auch wusste, was da auf mich wartet, und oftmals geht man in der Schauspielarbeit am Anfang, bevor man da irgendwelche Techniken erlernt oder ins Szenenstudium geht, beginnt man mit Improvisation.
Mhm.
Und du bist quasi noch kein bisschen Schauspielerin und musst sofort in die Improvisation gehen. Das war für mich am Anfang so schwer, weil Improvisation immer bedeutet, sei mutig, geh raus aus deiner Komfortzone, blende aus, was andere in dem Moment über dich denken könnten, trau dich einfach, und auch heißt, trau dich, in die Emotionen zu gehen. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass ich weinen muss, sondern trau dich zum Beispiel auch in einen Lachanfall hinein.
Mhm.
Also das ist meiner Meinung nach noch schwieriger als weinen in einen ehrlichen Lachanfall. Und ja, ganz wie du sagst, es ist, glaube ich, im Durchschnitt der Gesellschaft immer noch schwierig, Emotionen ehrlich zu zeigen.
Mhm.
Und ja, auch dieses Berühmte, man zum Beispiel ist gerührt vor Freude, oder man muss doch gerade weinen, weil einen irgendwie was beschäftigt und es überkommt dich im Erzählmodus. Und dann sagen wir doch immer sofort, ach Gott, Entschuldigung, dass ich jetzt weine. Und ich denke mir so, wein doch bitte, bis du zu Ende bist. Es wird sich besser danach anfühlen.
Ja.
Also, ne?
Weinen wird immer als Belastung
ja,
wahrgenommen.
Und es ist immer ein Release. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Problem, der Konflikt, muss sich danach nicht komplett aufgelöst haben, aber es löst sich etwas in dir und es fällt was ab. Und ja, es ist selten, dass man das im Alltag so sieht oder auch in der Öffentlichkeit. Und ich bin ja eine Person, ach, wenn die Tränen kommen, dann kommen sie. Und wenn ich dann gerade im ICE sitze und mir eine Szene anschaue in einer Serie, die mich so sehr berührt und ich weinen muss, dann weine ich halt. Und wenn mich jemand fragt, ob alles okay ist, dann sage ich, ja, danke, ist alles okay.
Lassen Sie mich, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja.
Ja. Ja. Also ich erinnere mich auch, dass ein Großteil meines Lebens, und natürlich bin ich da auch in keinster Weise schon drüber hinweg, habe ich das auch so empfunden. Es wird nicht geweint. Man weint nicht in der Öffentlichkeit, man weint nicht vor Leuten, die einem nicht super nahe sind, weil man Menschen damit zur Last fällt. Und dann hatte ich im Rahmen einer ja schon großen Krisensituation in meinem Leben im Arbeitskontext mit meinem damaligen Vorgesetzten, konnte ich alle Dämme nicht mehr halten und habe wirklich furchtbar zu weinen angefangen in einem gemeinsamen Meeting, habe mich 100-mal entschuldigt und ich werde eine Sache nie vergessen, nämlich, dass er sagte, du Alice, weinen ist doch ein Ausdruck, der uns Menschen gegeben wurde. Warum sollen wir den denn nicht nutzen?
Eben, ja, genau.
So, und seitdem denke ich auch, heul ich jetzt halt.
Ganz genau.
Ist halt so. Und wenn mein Gegenüber weint, auch nicht schlimm. Ja. Man muss auch keine Lösung parat haben. Ich glaube, das macht es auch so unbequem für Menschen, wenn jemand vor allem traurige Emotionen zeigt, dass man das Gefühl hat, man müsse damit jetzt umgehen und das am besten lösen, was da gerade im Raum steht.
Ja, das ist dann der Druck, der ganz oft beim Gegenüber aufkommt, dass man denkt, boah, ich muss jetzt irgendwie, wie du sagst, eine Lösung parat haben oder ja, da irgendwie zumindest mal so ganz genau drauf eingehen. Aber ich glaube, es reicht schon einfach, wenn ich den Raum gebe und der Person gegenüber vermittle, ja, darf sein, darf alles sein.
Ja. Sei ein Mensch.
Genau, sei ein Mensch. Und auch dieses Sprichwörtchen, mir ist gerade zum Heulen zumute, das ist ja auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es gibt auch Tage, an denen. Und jetzt kann man das irgendwie auf den Zyklus der Frau münzen, aber das ist mal ganz unabhängig davon. Es gibt ja Momente, da ist einem einfach zum Heulen oder man müsste jetzt total lachen und man kann nicht mal sagen in dem Moment, warum jetzt genau. Aber dann mach's doch einfach, trau dich doch einfach, dir geht nichts verloren dadurch. Oder ist das dann die Sorge, dass man Angst hat, dass man verurteilt wird dafür?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, Schwäche.
Ja, ja. Ja,
ist
genau.
Ein großes,
ja, das
Thema.
Wahrscheinlich.
Ja. Vor allem hier in unserer deutschen Gesellschaft, das mögen wir nicht. Wir wollen keine Schwäche zeigen und wir wollen am liebsten auch keine Schwäche sehen. Und da mag ich dich auch direkt fragen, in der Kultur beruflich unterwegs zu sein oder sich überhaupt auch, ne, mit dem ganzen Leben dort verortet zu fühlen, ist natürlich auch Stock und Stein. Ein bisschen. Man geht auf, man geht ab, aber Hauptsache man geht weiter. Wie fühlt sich das an? Wie ist es, im Schauspiel unterwegs zu sein, wo man sich ja auch ein bisschen von Auftrag zu Auftrag hangelt? Man sagt ja auch so schön, wenn man Leuten ausreden möchte, dass sie in die Künste gehen, das ist eine brotlose Kunst, da kannst du sowieso nichts verdienen. Braucht man tatsächlich diesen langen Atem? Und wenn ja, Was hilft dir dabei, immer weiter zu atmen und dabei zu bleiben?
Ja. Da werde ich auch immer direkt ein bisschen emotional. Den langen Atem, den braucht man auf jeden Fall.
Ja.
Und der hat mich oftmals zwischendurch, ja, verlassen. Ja, also mit meinem ersten Studium war ich ja 2017 fertig.
Ja.
Und ich hatte glücklicherweise immer so ein bisschen was zu tun, was ja auch, ne, wodurch dann, also wenn ich das so berichte, ich habe auch viele Freundschaften noch, die eben nicht in dieser Branche unterwegs sind, die das dann, ne, wo ich dann so versucht habe, das immer wie so ein bisschen zu erklären, wie das halt abläuft. Und dass man sich freuen kann, wenn man einen Vertrag bekommt oder ein Engagement für ein Stück bei uns in der Branche und das heißt dann, du bist von Mai bis Ende August angestellt. Das sind ein paar Monate, das ist ganz schön viel. Und danach kommt wieder eine Pause von 2-3 Monaten. Und so geht das weiter, vor allem wenn man freischaffend ist. Also ich spreche jetzt davon, ne, dass ich freischaffend war zunächst mal. Und so habe ich mich immer wieder von Auftrag zu Auftrag gehangelt, mal mehr, mal besser, mal weniger gut. Und das Anstrengende an der Sache ist, dass man erstens eine extrem hohe Eigendisziplin braucht, um halt immer wieder zu sagen, okay, in 2 Monaten bin ich da fertig. Für danach habe ich noch nichts Neues. Okay, dann gucke ich jetzt mal, wo kann ich mich denn bereits wieder bewerben und dann gehe ich wieder zu Vorsprechen. Das heißt, es ist immer wieder über Jahre dieses neue Aufrappeln und dranbleiben und sich immer wieder in diese Vorsprechsituation zu begeben, die ja immer mit Bewertung einhergeht. Und damit konnte ich natürlich am Anfang nicht umgehen, wie ich das heute kann. Das ist auch immer wieder eine Arbeit mit sich selbst, dann zu sagen, okay, wenn dort ein Nein auf mich gewartet hat, dass ich eben nicht jedes Mal so traurig bin, dass ich mich beinahe nicht mehr rühren kann für die folgenden 3 Tage, ja, sondern dass ich irgendwann es geschafft habe, zum Glück für mich zu erarbeiten und zu wissen und zu vertiefen in mir drin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich was kann. Das ist nämlich auch das Toxische, sage ich mal, in unserer Branche, dass es nicht darum geht, dass irgendjemand zu dir sagt, du kannst das nicht oder wie hast du überhaupt deinen Abschluss bekommen? Wir können alle ganz viel. Die Schwierigkeit ist, dass es sehr, sehr viele von uns gibt, zu viele, besonders bei den Frauen immer noch und es vergleichsweise wenig, wenig Stellenangebote gibt. Und das hat sich natürlich nach Corona nicht verbessert. Und ich sag mal so, dass ich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt durchgehalten habe, liegt an Menschen wie dir, die immer wieder gesagt haben, bleib dran, wir wissen, wir glauben da an dich, du schaffst es. Und mir einfach immer wieder Mut zugesprochen haben und gesagt haben, auch wenn jetzt gerade nichts da ist, okay, dann überbrücke jetzt mit dem 30.000. Nebenjob, den du eigentlich nicht machen müsstest, aber versuch's nochmal, verabschiede dich noch nicht. Das sowohl aus meiner Familie heraus als auch durch Freunde. Das beinhaltet auch, den langen Atem konnte ich halten, weil ich immer wieder Menschen hatte, die gesagt haben, komm, was ist los? Brauchst du Geld? Das ist eben auch ein großes Thema.
Ja.
Und ich dann teilweise über diesen, ja, schlimmen Schatten für mich springen musste, weil ich eigentlich eine Person bin, die immer alles alleine schaffen will. Und es gab aber Momente, da konnte ich es nicht mehr alleine bewerkstelligen. Und dann hatte ich da Menschen, die gesagt haben, hier, ich so, geh mal gutes Essen kaufen jetzt. Und das ist dieses große Zusammenspiel, was mich hat durchhalten lassen. Ich habe aber auf dieser Strecke mehrere Menschen, die mit mir im Studium waren, die irgendwann gesagt haben, das ist total verständlich, weil ich habe die Gedanken ja auch. Ich hatte sie noch vor einem Monat. Wir haben drüber gesprochen, dass ich mich doch wieder abwende davon, weil ich irgendwie nicht genau weiter wusste. Die dann irgendwann gesagt haben, okay, für uns ist hier jetzt ein Punkt erreicht, wo die Leidenschaft nicht mehr überwiegt und wir gehen doch nochmal in eine andere Berufsrichtung. Ja. Und das ist auch total nachvollziehbar.
Ja.
Also.
Ja.
Ja. Genau.
Total. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, wie wir alle so geprägt sind, und das ist ja nun mal ein Ding, ne? Wir kriegen schon sehr früh, schon in der Schule aufoktroyiert, wie ein erfolgreicher Weg aussieht. Und da muss ich auch tatsächlich einmal kurz all die Gedanken, die jetzt, während ich dir gelauscht habe, in meinem Kopf sich entsponnen haben, dass ich die gut zusammenbekomme, denn mir ist gerade aufgefallen, dass wir so viel über, oder dass wir den Schwerpunkt legen auf, wo sind Schwächen, wir wollen keine Schwäche zeigen, weinen ist eine Schwäche, aber eigentlich steckt da ja auch immer was total Starkes drin, wenn wir damit umgehen. Und ich finde es extrem als erstes beeindruckend, wenn man das für sich erkennen kann, wie ich glaube viele, die hier zuhören, kennen den Impuls, ich will das alleine schaffen. Ich muss das alleine schaffen, weil wir sind doch jetzt erwachsen.
Ganz
natürlich
genau.
Macht man das jetzt alleine. Und es ist überhaupt nicht, das ist doch kein gangbarer Weg, wenn man über 25 ist, in eine Situation zu kommen, in der man keine Kohle hat. Wo gibt's denn sowas? Ne? Aber sich damit auseinanderzusetzen und auf sein soziales Umfeld zurückzugreifen. Es ist so wichtig, egal in welcher Situation wir sind, dass wir uns bewusst machen, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nicht alleine mit den Dingen, die uns beschäftigen, mit den Dingen, vor denen wir Angst haben, mit denen wir strugglen. Es wird immer jemanden geben, der den gleichen Struggle hat. Wir reden nur nicht drüber. Und deshalb fühlen wir uns damit so alleingestellt. Und natürlich gibt es Leute, die uns helfen und wir dürfen danach fragen. Wir sollten das wirklich machen.
Ja.
So, ja. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und da kann ich ja auch ganz klar sagen und auch nochmal Bezug nehmen auf, als ich vorhin sagte, auch wegen dir und euch, mache ich den Job, den ich heute mache, vielleicht einmal zur Einordnung. Ines, du und ich, wir haben uns ja kennengelernt, weil wir gemeinsam auf Tour waren. Ines war die böse Königin im Schneewittchen-Ensemble, das ich begleiten durfte als Tourmanagerin. Als ich einmal raus bin aus meiner heilen, natürlich, ich gehe einen Karriereschritt nach der anderen Welt und ich aber diese Welt gar nicht mehr ertragen konnte und raus musste aus der Unternehmensberatung und gedacht habe, die Kultur, die zieht mich. Ich glaube, da kann ich Empfindung finden und mich selber. Und das habe ich. Ich habe nicht nur mich gefunden, ich habe euch gefunden. Das ist eine der besten Dinge, die mir so widerfahren sind im Leben. Das kann ich ganz klar so sagen. Und ich weiß noch ganz genau, wie erstaunt ich war, euch zu hören und dabei zu beobachten, wie ihr euer Leben gestaltet, weil das für mich so, raus aus meiner Bubble, so alternativ war, nicht diesen einen Weg parat zu haben und den nächsten Schritt zu gehen, sondern Chamäleon-mäßig fast schon zu schauen, wo stehe ich, was brauche ich gerade, und dann macht man hier halt noch einen Nebenjob oder man guckt da nochmal, man biegt nochmal ab. Man hat seine Kontakte und greift darauf zurück. Also auch hier die Stärke, nicht der Norm zu folgen und dem auch zu widerstehen.
Ja.
Denn das kommt doch ganz sicher auch oft von außen. Ja, ist das denn was Anständiges? Ja, wann willst du denn mal irgendwo an einem ordentlichen Punkt ankommen? Warum hast du keinen ordentlichen Job? Aber was ist das überhaupt? Wer definiert das denn bitte?
Ja. Ja, die Gesellschaft.
Ja.
Das hat sich so entwickelt. Ja, also als ich damit angefangen habe, mit dem Weg, hatte ich ganz große Existenzängste auch, ne? Weil damit, da wächst man auch so rein und ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass ich irgendwann mal dieses Vertrauen hätte, auch wenn ich das jetzt noch nicht weiß, was in 5 Monaten ist und was da kommt, aber es wird etwas kommen. Das wurde mir vor ein paar Jahren immer von Menschen prophezeit, die schon länger in dem Beruf sind. Und ich dachte mir immer so, um Gottes Willen, wie haltet ihr das aus? Wie könnt ihr das? Und irgendwie bin ich da aber doch so reingewachsen und habe dieses Vertrauen gelernt, eben auch dadurch, dass man andere Menschen trifft, die man ja auch braucht, wie du sagst, die in der gleichen Situation sind und den ähnlichen oder einen ähnlichen Weg gewählt haben. Und man lernt, damit umzugehen und sich auch immer ein Stück weit wieder neu zu erfinden. Und auch in unserer Branche, wenn du arbeiten möchtest, es ist möglich. Du musst dranbleiben, du musst präsent bleiben, aber es ist nicht unmöglich. Und natürlich ist es mit Umwegen verbunden. Und ich habe schon auch immer wieder diese Momente gehabt, wo ich dachte so, oh, jetzt musst du schon wieder in einen Nebenjob. Aber das gehört dazu. Das ist auch in unserer Branche oftmals so, dass das nicht mehr so ist, dass ich bin jetzt Schauspielerin und ich werde jetzt an mein Lebensende jedes Jahr 12 Monate beschäftigt sein. Das ist einfach nicht so. Und das ist Realität. Und wenn man sich mit dieser Realität auseinandersetzt, dann ist das eigentlich auch okay. Und ich muss auch sagen, dass es, finde ich, Kulturschaffenden, beziehungsweise ich möchte es jetzt niemandem überstülpen, ich gehe jetzt von mir aus, ich spreche in der Ich-Perspektive, mir tut es gut zwischendurch.
Ja.
Wo ganz anders zu sein. Und damit meine ich, ich habe gekellnert. Ich habe im Einzelhandel Klamotten verkauft. Ich habe im Supermarkt die Regale eingeräumt. Ich habe zuletzt an der Rezeption gestanden. Tu's immer noch. Und man kommt da nochmal auf so eine ganz andere Ebene und es hält einen so ein bisschen am Boden, wie ich der Meinung bin. Was war die Frage?
Es gab gar keine Frage.
Es gab keine Frage, ne? Wir waren im Austausch. Mhm. Ach so, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und ja, weil du ja auch sagtest, du stellst dir das auch schwer vor, nicht ganz leicht, diesen Weg erstens zu wählen und dann auch dabei zu bleiben, ne? Wenn man auch Menschen um sich herum hat oder auch gesellschaftlich einem meistens, ne, was anderes vorgelebt wird. Mhm. Und ich bin jetzt Mitte 30 und als ich 18 war, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, kamen mir die Mitte 30-Jährigen immer alle so wahnsinnig erwachsen vor und die haben alle ein Haus mindestens mal und ein Auto und die haben wahrscheinlich auch alle Geld und die kamen mir auch immer so vor, als wüssten sie ganz genau, wer sie sind und wo sie stehen und das ist es und wenn ich jetzt noch mal ganz frech äußern darf, das und das Sümmchen muss auf deinem Konto liegen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann Anfang 30 festgestellt, krass, du hast nichts davon.
Mhm.
Du hast weder ein Auto noch ein Haus. Ich bin nicht verheiratet und viel Geld habe ich gleich schon 10-mal nicht. Und dann bin ich auch ins Schwanken gekommen und habe auch dadurch wieder in Frage gestellt und dachte, boah, oder komm, Ines, jetzt ist mal Zeit, vernünftig zu werden. Jetzt muss aber hier mal ein richtiger Job her. Und bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, na ja, aber das ist der eine Weg, das ist der andere Weg. Und es gibt halt viele Wege und es gibt viele Möglichkeiten. Und es ist wichtig, dass ich mit meinem Weg okay bin.
Mhm.
Was nicht heißt, dass mir das von heute auf morgen geglückt ist. Also es ist natürlich... Na, oder blödes Beispiel, eine Freundin fragt mich, hey, wollen wir dann und dann nach Costa Rica reisen?
Mhm.
Und ich denke mir so, ja, würde ich gerne. Aber leider fehlen mir dazu die finanziellen Mittel.
Ja.
Und das natürlich auch aufgrund meines Berufes, den ich gewählt habe, aufgrund meiner Lebenssituation. Und das sind natürlich so Verzicht oder ja, je nachdem, wie ich damit umgehen möchte, das sind eben Dinge, mit denen ich umgehen muss, wo ich sagen muss, das ist okay für mich.
Ja,
ja, ich habe mir das so ausgesucht und das geht dann halt nicht. Ich habe aber auch eigentlich um mich herum im Freundeskreis überall Verständnis dafür und um das nochmal auf mich selber umzumünzen, ein Mentor von mir, möchte ich sagen, der mich im Bereich Hörbuchsprechen mal gecoacht hat irgendwann mal gesagt, weil ich das auch mit ihm thematisiert hatte, Mensch Ines, der neue geile Scheiß ist doch nichts mehr zu haben. Der neue geile Scheiß ist doch Minimalismus.
Modern.
Ja, das ist doch das Neue, dass wir von heute auf morgen in der Lage sind, die Zelte abzureißen und ich könnte übermorgen woanders sein oder so ähnlich. Und das ist natürlich jetzt auch nicht für jeden was und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich möchte nur genau so ein bisschen aufmerksam machen, dass es halt unterschiedliche Wege gibt und kein Weg ist der falschere oder der richtigere. Ne?
Ja. Ja, absolut.
Ja.
Und trotzdem kommt man ganz oft und da haben wir ja schon allein in den letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen, denn genau wie du sagst, wir sind jetzt Mitte 30 und auch wir schleppen diese Vorstellung mit uns herum, wie das vermeintliche Ideal aussieht. Und auch das ist immer ein Vor und Zurück. Ich kenne das auch, dass es Momente gibt, in denen ich denke, ja, ist doch fantastisch.
Mhm.
So, ich kann sein, wo ich will, ich kann tun, was ich will, ich arbeite morgen hier und morgen heute hier und morgen habe ich einen anderen Auftraggebenden und was in meinem Job sicher so ähnlich ist wie in deinem, ist die Vielfältigkeit der Menschen, denen man begegnet. Das liebe ich so sehr und frage mich, wie man jemals, wie ich jemals was anderes gemacht haben kann. Das löst ganz viel Glückseligkeit in mir aus. Und dann gibt es die Momente, in denen ich mich frage, ist es das, was Leute als Lotterleben bezeichnen? Dass man halt nicht so genau weiß, was kommt. Und vielleicht auch nochmal wieder klarkommen muss mit wenig Geld auf dem Konto und man nicht einfach, ne, wir hatten es vorhin, ne, beim Spanier sitzt und sich mal gönnt, weil es gerade irgendwie nicht passt oder so. Aber du sagtest vorhin, ne, Existenzangst, die sich da manchmal auftut.
Ja.
Hast du für dich das Gefühl, denn ich habe das total, dass sich der Begriff in der Definition für dich individuell verändert hat? Das, was ich mit Mitte 20 als existenzbedrohend empfunden habe, ist heute was ganz anderes für mich, weil ich die Schwerpunkte in Anführungsstrichen meiner Existenz ganz anders setze.
Ja, das kann ich bestätigen. Es geht ja heute um was ganz anderes, ne, wo man sich eben die Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und da hängen ganz andere Faktoren dran. Würde ich genauso sehen.
Also ich habe früher, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir sagen, früher, als wir jung waren.
Man ist nur so alt, wie man sich anfühlt.
Wie man sich anfühlt vor allem. Das
genau.
Ist da müssen wir gleich mal draußen wen fragen.
Musst du nicht ständig überall deinen Ausweis zeigen? Da hast du deine Antwort.
Ja, genau. Musste ich nämlich letztens. Habe ich Schnaps gekauft, musste ich meinen Ausweis vorzeigen. Das ist gleichermaßen schmeichelhaft und auch nicht, ehrlich gesagt. Aber was wollte ich denn eigentlich sagen, bevor wir als gedriftet sind?
Als du Anfang, Mitte 20 warst?
Genau. Da, ich meine, ich komme ja auch aus sehr bescheidenen Umständen. Ich bin mit wenig Geld aufgewachsen und ich weiß auch, wie es ist, wenn man nicht genug hat, um Essen auf den Tisch zu bringen oder wenn man vielleicht auch mal, ja, keinen Strom hat oder so etwas. Das heißt, ich habe mich da immer versucht, ganz weit von weg zu entwickeln. So, also Karriere war für mich gleichbedeutend damit, Geld zu haben und abgesichert zu sein. Das heißt, als existenzbedrohend habe ich damals gedacht, boah, wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich auf einmal weniger verdiene. Ich habe mal einen Jobwechsel vollzogen, wo ich schon so monatlich deutlich weniger verdient habe. Mir war es aber inhaltlich total wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und wenn ich da heute dran zurückdenke, kann ich es fast schon selber gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich es jetzt gar nicht so schlimm fände. Natürlich ist wichtig, dass wir unsere Miete zahlen können und dass wir was essen können. Darum geht's gar nicht. Aber sich vielleicht im Konsum einzuschränken, aber trotzdem die Möglichkeit beizubehalten, autark zu sein,
ja.
Gestaltungsfreiheit zu haben. Also ich merke mittlerweile, was es bedeutet oder was man gegen Sicherheit eintauscht. Und ich dachte immer, ich wäre der Mensch, der total auf Sicherheit geeicht ist, einfach aufgrund dessen, wo ich so herkomme. Und habe jetzt aber herausgefunden, dass es die Freiheit ist, die mich treibt und die Gestaltungsmöglichkeit und schnuppern zu können in verschiedenste Windrichtungen.
Ja, ist spannend, ne?
Mhm.
Ich habe nämlich auch gedacht und ich bin auch eine Person, die, und ich glaube, das haben wir beide, wir haben ein Organisationstalent. Mhm. Wir haben beide gerne einen Plan von dem, was wir tun. Und dann werden da Konzepte entworfen oder man bereitet sich entsprechend vor. Und das hat für mich auch früher immer suggeriert und wurde mir auch von außen so zurückgegeben. Ja, aber du bist doch jemand, die total auf Sicherheit immer geht, die gar nicht so experimentierfreudig ist. Glaubst du denn dann, dass das was für dich ist?
Mhm.
Und ich glaube, dass gerade Menschen, die so eine hohe Eigendisziplin haben, dass die das gut können, um dann eben auch durchzuhalten und den Sprung über die Existenzangst zu schaffen.
Mhm.
Weil man sich eben genau überlegt und durchdenkt und vielleicht auch kalkuliert, wie kann das ablaufen, wenn ich da jetzt reinstarte, was ist der Worst Case, was kann mir im besten Fall passieren und dann auch direkt Möglichkeiten findet, um das umsetzen zu können und damit anfangen zu können und dann dabei zu bleiben. Das ist ja der schwierige Punkt, das Dabeibleiben, das weißt du ja auch, ne? Dass man dann sagt, okay, jetzt hatte ich mal 2-3 Monate keinen Auftrag, aber ich kriege das noch hin mit meinem Geld und dann kommt wieder was und ich halte durch. Und das Schöne ist ja, wie du auch sagst, man kommt so viel unter verschiedene Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand sagte mal zu mir, Mensch Ines, wen du alles kennst. Und dann sage ich, ja, das ist eben das Tolle an diesem Beruf, dass das Netzwerk sich so weit spannt und spinnt, dass eigentlich zu jeder Fragestellung, die mir irgendwie so begegnet, zu der ich ad hoc keine Antwort habe, fällt mir irgendeine Person ein, die ich dazu fragen kann.
Ja.
Das ist doch geil.
Das liebe ich auch total.
Und sich da Tipps und Rat einzuholen und genau, es gibt ja aber eben auch Menschen, die sagen, okay, boah, ständig irgendwie neue Leute treffen und sich in neue Teams begeben, das ist gar nicht meins.
Mhm.
Genau, aber mich bereichert das auch total und ich liebe das. Das ist natürlich auch immer irgendwie mit Aufregung verbunden, aber ich finde das nur bereichernd, weil viele verschiedene, immer wieder neue, auf mich einströmende Perspektiven mich doch auch wachsam halten und irgendwie flexibel und mir immer wieder, mich immer wieder neu pieksen und sagen, guck mal, vielleicht hast du da eine Schublade erwischt, vielleicht willst du die nochmal aufmachen oder so. Also das liebe ich an meinem Beruf.
Ja. Und ich glaube, man unterschätzt das auch total. Wir haben gerade so gesagt, wir sind schon so alt, aber eigentlich sind wir überhaupt nicht alt. Wir sind Mitte 30, wir haben gerade angefangen.
Na klar.
Und ne, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube, dass wir uns auch jetzt erst so richtig finden und kennenlernen. Und doch ist es ja irgendwie so, dass in diesem Hamsterrad, von dem wir gerade schon gesprochen haben, von man beginnt das Erwachsenenleben und man geht die Wege, die man uns vorgeht oder von denen man glaubt, dass sie irgendwie das Richtige sind, sei es Karriere, sei es Familienplanung, sei es Eigentum und. Da wird uns erzählt, das sind die Dinge, die uns glücklich machen, die wir benötigen. Und dann schafft man das. Und dann ist, glaube ich, so Anfang, Mitte 30 der erste Zeitpunkt, an dem wir das erste Mal durchatmen können und dann schauen, was wir schon geschafft haben und feststellen, dass jetzt ja gar nicht mehr so viel Plan übrig ist. So, was kommt denn jetzt als nächstes? Und wenn ich da so in mein Umfeld schaue und feststelle, dass es durchaus Personen gibt, die auch ihren Job schon lange machen und die das gerne machen und die unglaublich gut sind in dem, was sie machen, aber die trotzdem sagen, boah, irgendwie fehlt's mir auch ein bisschen, was Neues, neue Impulse zu haben, mich zu verändern. Und wenn man dann sagt, und ich kenne das selber, denn da, wo ich noch vor 5 Jahren war, hätte ich auch gesagt, bist du doof, auf gar keinen Fall mache ich jetzt was vollständig anderes. Das war einfach das Leben, das mich geschubst hat. wenn dann gesagt wird, ja, aber das geht ja nicht, weil wenn ich jetzt den Job wechsle, dann verdiene ich ja weniger. Oder wenn ich irgendeine andere Änderung in meinem Leben vollziehe, das geht ja nicht, weil. Und es gibt eigentlich nie eine Weiterführung für das Weil. Das ist ja auch ein bisschen kreiert. Dann da möchte ich fast ein bisschen kreischen. Nicht, weil ich denke, dass ich es besser weiß, sondern ne, weil ich wünschte, dass mehr Leute das auch so fühlen können, wie ich es erleben durfte, wie du es erleben darfst und viele andere auch, dass da eigentlich ganz viel drinsteckt, wenn man eben nicht feststeckt. Sozusagen. Und wir müssen nicht jetzt mit 35 schon fertig sein und auch nicht mit 45 und auch nicht mit 55. Wir können einfach immer wieder was Neues machen. Da muss ich an einen, ich sage immer ganz gerne, Deutschland ist nicht so richtig bereit für die Arbeit mit FreelancerInnen. Und gerade im Bereich Projektmanagement, wo ich ja viel unterwegs bin, begegnet es mir doch oft, dass Auftraggebende mich gerne einstellen wollen. So, du bist doch jetzt hier, dann bleib doch hier. Und ich stoße auf viel Unverständnis, wenn ich sage, nö du, das reicht mir für diese temporäre Zeit und dann gehe ich weiter. Und da sagte ein, ja, quasi zeitweise Kollege zu mir, ja, aber Alice, das mit der Selbstständigkeit, man will ja auch nicht über so einen langen Zeitraum immer das Gleiche machen. Ja, und da musste ich auch ein bisschen lachen, weil ich dachte, ich glaube, du machst deinen Job schon seit 20 Jahren oder so. In quasi dieser Position mit einem sehr ähnlichen Aufgabenprofil.
Ja.
Ist das nicht die Definition von immer das Gleiche machen?
Ganz genau. Ja. Ja, da ist die Vorstellungskraft nicht ganz so gegeben, was du eigentlich tust, was in der Selbstständigkeit passiert und wodurch sie sich definiert und vor allem auszeichnet. Ich wollte noch sagen dazu, genau, so dieses, ich bin nicht fertig. Ich hoffe, ich bin nicht fertig, bis ich sterbe, ehrlich gesagt. Also ich überlege die ganze Zeit, als ich dir zugehört habe, wie dieses eine Sprichwort hieß oder ein Zitat. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer es gesagt hat. Solange ich flexibel bleibe und offen sein kann für Veränderungen, bin ich in der Lage, weiterhin zu lernen und zu wachsen. Und ich finde, das ist was ganz Tolles. Und das hat total Potenzial und das möchte ich auch noch, also das möchte ich, ich möchte dazu auch noch mit 50, mit 60, mit 70 in der Lage sein. Natürlich verändert sich das per Definition immer wieder ein bisschen, aber für mich persönlich finde ich Äußerungen wie, ja, aber das willst du doch jetzt nicht mehr anfangen. Oder, ja, aber jetzt hast du doch schon, sagte man mal zu mir, ja, aber dein Lebenslauf sieht ganz schön bunt aus, das ist später für die Karriere nicht gut.
Wir mögen bunt nicht.
Genau, wo ich so dachte, aber das ist doch eigentlich, ich sehe das eigentlich als Vorteil. Mhm. Also mir hat das schon viel gebracht, dass ich dann zeitweise noch sagen konnte, und übrigens, ich bin auch Kinderkrankenschwester.
Mhm.
Und dann, ach, das ist ja gut, dann kannst du auch hier Erste Hilfe und bla und so. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einer Freundin hier in Hamburg unten am Hafen im Restaurant gesessen, weil sie beruflich in Hamburg war. Und die hat mir erzählt, dass ihr Mann, der bereits Jurist ist und Politikwissenschaftler, ich glaube, er ist, lass mich lügen, Anfang 40, Mitte 40, jetzt nochmal Medizin studiert. Mhm. Ich meine, wie toll ist das?
Ja.
Ich wollte weinen, als sie mir das erzählt hat, weil ich so dachte, ja, go for it.
Ja.
Wenn dir das mit 55 einfällt, dass dich das noch interessiert. Ne?
Mhm.
Natürlich muss man immer bedenken, je nachdem, in welcher Lebenslage man ist und Verpflichtungen hat und so. Manchmal ist man da dann nicht mehr so flexibel, gerade auch vielleicht, wenn auch ein Kind mit da ist. Aber also die Mama von meinem Partner, die hat, als sie schon zweifache Mama war, dann doch noch eine weitere Ausbildung gemacht und hat das irgendwie geschafft. Und ich finde das so gut, weil ich weiß nicht, wir sind auf der Welt, wir dürfen leben, ist doch geil. Wir haben diese paar Jahre zur Verfügung, also mach's dir doch schön,
ja. So
wie es für dich passt.
Ja. Ja, und natürlich ist das auch ein bisschen pathetisch, wenn man das so sagt, aber trotzdem, also ich finde das ganz heilsam, sich das auch regelmäßig mal so vor Augen zu führen. Es ist ein großes Glück und ein extrem großer Zufall, dass wir hier auf dieser Welt sind und dass wir dieses Leben führen dürfen. Und man hat es schon so oft gehört, wenn man zurückblickt irgendwann mal, und ich hoffe, dass das für uns noch ganz weit entfernt liegt, dann werden wir sicherlich nicht mit Freude daran zurückdenken, was wir alles nicht gemacht haben, sondern daran, was wir alles gemacht haben.
Ja.
So. Und auch, ne, wenn du sagst, du kannst davon profitieren, dass du auch mal Kinderkrankenschwester warst. Und ne, wir sind alle irgendwie die Summe aus der Erfahrung, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich denke das ganz oft, wenn man schon so viel oder vieles gesehen und gemacht hat, das zahlt immer darauf ein. Ne? Nicht in so einer Schublade festsitzen zu müssen mit den eigenen Gedanken, sondern auch darauf zurückgreifen zu können, dass man vielleicht mal etwas gesehen, erlebt, gemacht, gehört hat, was mit der jetzigen Situation vielleicht erstmal nichts zu tun hat, aber trotzdem bringt das doch was mit ein.
Total.
Ja. Und zum Thema wir in den 30ern und haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Das habe ich mir im Zug auf dem Weg hierhin, habe ich mir das in meine Notiz-App geschrieben, denn da habe ich dem Podcast von Sophie Passmann gelauscht. Ich oute mich hier als großer Fan. Ich könnte dieser Frau stundenlang zuhören, selbst wenn sie einen Podcast mit sich selbst macht. Wie schafft man das denn? Und sie sprach eben auch über in den 30ern sein und was man geschafft hat und was man nicht geschafft hat, und hat es so ganz spannend verglichen mit Sex and the City. Und dass sie jetzt, wenn sie die Folgen von Sex and the City nochmal schaut, auf einmal viel mehr Zugang dazu findet, was sie dort sieht. Denn Carrie Bradshaw war Anfang 30 in der ersten Folge oder so. Und erst da fing das Leben dieser Frauen an.
Stimmt.
Und sie sagte ganz schön, die 30er sind die Zeit im Leben, in der man anfängt, mit sich selbst zu verhandeln, wie das Leben eigentlich aussehen soll.
Kann ich zu 1000% unterschreiben. Also weil ich, ja, wir können es nachfühlen. Mhm. Also ich kann es nachfühlen.
Ja.
Wahrscheinlich auch so, wie du vorhin schon sagtest, man kommt mit Anfang 30, wenn man jetzt diesen Weg gegangen ist von, ich habe einen Schulabschluss gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht, das habe ich jetzt beendet und gehe jetzt ins Berufsleben. Und dann ist man doch irgendwie so Anfang 30.
Mhm.
Und ja, dann wird zum ersten Mal wieder dieser Raum aufgemacht, auch im Kopf. Krass, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Was ist passiert? Was habe ich schon gemacht? Ist es das oder will ich noch was anderes?
Ja.
Und dass es eben nicht immer dieses Bild ist, wie die 18-jährige Ines dachte, wow, die sind alle Anfang, Mitte 30 und die sind so bombenfest im Leben. Und jetzt denke ich mir so, mein Gott, ich bin, also wenn ich niederschreiben könnte oder so einen Film durch mein Gehirn laufen lassen könnte und euch zeigen könnte per Video, was da drin abgeht und wie viel da hin und her geschoben, diskutiert, aufgestellt und wieder verworfen wird und ich an manchen Tagen überhaupt nicht weiß, wer ich bin. Ja, das wäre sicherlich spannend.
Ja.
Und ich habe auch lange gedacht, ist das nur bei mir so oder geht es eben vielen Menschen so? Und wenn Sophie das sagt oder auch wir im Gespräch sind, offensichtlich ist das so ein Punkt.
Ja.
Und wir teilen das alle oder viele teilen das.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch, und da könnte man jetzt eine ganz eigene Folge drüber machen, du weißt, wie wütig ich über dieses Thema werden kann.
Ja.
Aber es ist ehrlich gesagt ja auch ein bisschen ein Thema für uns Frauen in dieser Gesellschaft. Ne, welche Erwartungen stülpt man uns über, was doch bitte für uns zu Glückseligkeit führen soll und welche Aufgaben wir zu bekleiden haben und das für uns, ich krieg da echt die Pimpernellen auf Deutsch gesagt, der Verfall mit 30 anfängt, weil die beste Zeit sind die 20er.
Stimmt, es geht jetzt bergab mit uns.
Und das ist absoluter Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, aber das für sich zu begreifen, dass so, wie man sich jetzt fühlt, gar nicht Absturz ist, sondern das genaue Gegenteil. Ich finde, da muss man auch erst mal hinkommen. Ich mag dich gleich einladen. Ich habe ja hier immer, oder ich probiere ja noch ein bisschen rum, mit so kleinen Fragenformaten. Wir waren schon bei 3 semi-schnelle Fragen an. Wir waren bei entweder oder. Und ich habe heute nur eine Frage dabei. Und ich würde gerne einen kleinen Augenblick ausholen, um das einzuleiten. Und zwar passt es ganz wunderbar zu dem, was wir gerade schon gesprochen haben. Wir sind Frauen mit Mitte 30 und ne, unser Leben sieht halt nicht so aus wie in dem Bilderbuch, das man uns irgendwann mal vorgelegt hat. Und ich befinde mich gerade in einer Lebensphase, und deshalb habe ich mich auch ein bisschen für diesen Austausch hier entschieden in der Folge, in der ich feststelle, dass ich so radikal und auch ein bisschen rabiat bin in, was möchte ich in meinem Leben behalten und was nicht. Was fühlt sich auch, was kann ich auch einfach nicht mehr aushalten? Ne, ich denke so, mit Mitte 20 konnte ich Dinge ganz prima weglächeln. Ungerechtigkeiten, wie, ach, wenn man nicht ernst genommen wurde, wenn irgendwas nicht rund lief und jetzt möchte ich den Konflikt, möchte die Konfrontation, ich möchte streichen, Themen, Leute auch, weil ich so trotzig bin. Ich bin trotzig. Ich fühle mich manchmal wie, als würde ich jetzt meine Pubertät nochmal nachholen oder überhaupt erst so richtig leben. Ich habe mich darüber mit einer Social Media Coachin unterhalten, die ein paar Jahre älter ist als wir und die dann sagte, ja, sie kann das absolut nachvollziehen, weil auch sie mit Mitte 30 in eine dieser Entwicklungsphasen eingetreten ist und sie genau diese Wütigkeit empfunden hat und dass sie sich seither, und das hängt mir seitdem im Kopf und da würde ich gerne wissen, wie dein Gedanke dazu ist, dass sie sich seither ihrem Teenager-Ich ganz, ganz nah fühlt. Dass ihr wieder eingefallen ist, wer sie als Teenager war und sein wollte und dass die junge Version von ihr so aus dem Impuls heraus schon längst wusste, wo es für sie hingehen soll und dass sie dann verloren gegangen ist über all die Vernunft und all die Erwartungen, in denen man sich gegenübergestellt sieht und man einfach so mitläuft. Und jetzt macht sie genau das, was ihr Teenager-Ich eigentlich auch schon immer wollte und was sie damals getrieben hat und dann habe ich mich hingesetzt und habe das für mich auch mal aufgeschrieben und habe überlegt, wer war ich denn als Teenager? Und auch ich bin an dem Punkt, der Teenager Alice eigentlich sein wollte.
Ja, verrückt.
Mhm.
Was hast du da aufgeschrieben?
Ich habe mich daran erinnert, an die erste Situation in meinem Leben, als ich gemerkt habe, dass wenn ich mich vor Leute stelle und spreche, zu Menschen, mit Menschen, über Themen, die Menschen beschäftigen, dass da was passiert.
Mhm.
Und dass ich irgendein Talent, eine Ausrichtung mit mir herumtrage, die mit Menschen resoniert. Und das war die SchulsprecherInnenwahl bei mir an der Schule in der 11. Klasse. Ja, ich war Eine Schulsprecherin.
Das ist doch toll.
Ich war ein Nerd.
Nein.
Nein.
Das war eine Stärke von dir und deswegen bist du es geworden.
Ja.
Punkt.
Und ich weiß noch, dass wir, ich bin auf eine Gesamtschule gegangen und da saßen jeweils aus jeder Klasse die KlassensprecherInnen und die vertretende Person dazu. Und dann eben von 5 bis in die Oberstufe. Die Aula war voll, wir waren glaube ich 8 oder 9 AnwärterInnen auf diesen Posten und ich habe diese Wahl mit einem großen Prozentsatz gewonnen. Und ich will mich gar nicht darüber profilieren, dass irgendwie, ich weiß nicht, über 80% für mich gestimmt haben, sondern es geht mir darum, dass ich wahrnehmen konnte, woran das gelegen hat.
Ja, spannend.
Weil natürlich alle, die dort vorne standen, erzählt haben, was sie machen wollen und wir machen einen zweiten Schalter für die Oberstufe in der Cafeteria, wir brauchen neue Stühle im Hausaufgabenraum. Und als ich dran war, sagte ein kleiner Mitschüler, also so 6. Klasse oder so, rief von ganz oben, ja, das haben alle anderen auch schon gesagt. Und dann bin ich in den Diskurs gegangen und plötzlich hat die halbe Aula diskutiert. Und das hängt mir bis heute im Kopf. Ja. Ich konnte schon immer mit Leuten reden und Verbindung schaffen und wahrnehmen, was Menschen irgendwie beschäftigt.
Mhm.
Ja. Und ja, ich merke auch jetzt, wenn ich zurückgucke, dass ich die ganzen letzten Jahre suchend war. Ich dachte immer, das möchte ich machen, aber wie denn? Wie passt das denn
klar
in die Welt, die ich mir geschaffen habe?
Klar.
I don't know.
Ja.
Mhm.
Spannend. Aber das sind eben, also deswegen würde ich auch sagen, ne, das sind auch einfach die 20er. Man sucht sich da so zusammen. Und dann hat man sich vielleicht so zusammengepuzzelt mit Anfang 30. Und dann geht aber das große Fragen los, wie genau setze ich das jetzt um, was ich möchte. Und deswegen sind wir auch wieder, kann man auch wieder sagen, ja, mit Anfang 30 gibt's noch ganz viel zu verhandeln und mit sich auszumachen.
Ja.
Und es startet so richtig los, würde ich auch sagen. Und jetzt war die Frage, wie das bei mir war.
Ja.
Ach so.
Ja, natürlich. Ich lass dich hier nicht einfach so raus. Also quasi fast schon übersetzt, warst du ein Theaterkid. Du hast es ja schon angeteasert, aber auch unabhängig von Theater und Kultur.
Ja.
Alles, was wir schon besprochen haben, was da drin steckt.
Ja.
Würdest du auch sagen, so aus dem Impuls heraus, das hast du schon immer mit dir getragen?
Ja, würde ich sagen. Also ich habe jetzt, während du gerade auch schon erzählt hast, so innerlich, weil ich ja vermutet habe, dass das vielleicht auch auf mich zukommt, vor allem überlegt, wo im privaten Bereich das vielleicht schon in mir geschlummert hat. Abseits davon, dass ich eben, seit ich klein war, Theater gespielt habe. In meiner Heimatstadt gab es immer so Sommerfeste und da lief jedes Jahr ein Theaterstück und da war ich jedes Jahr dabei und das hat man dann 11-mal gespielt und genau, da war ich einfach immer dabei und ich war immer tief traurig. Ich weiß noch, bei einer Premiere war ich mal krank, da war ich glaube ich 10 Jahre alt, dann war ich wahnsinnig traurig.
Mhm.
So, und im privaten Bereich kann ich mich an Situationen erinnern, wenn die Familie zusammen war und wir irgendwie, ja, ich sehe mich da irgendwie so im Garten oder auch sonntags beim Frühstück. Ich habe ja 3 Geschwister und meine Eltern haben wahnsinnig viel Wert darauf gelegt, dass wir einmal in der Woche ein langes, ausgiebiges Frühstück zusammen haben. Das hat meistens sonntags stattgefunden, dass ich irgendwie so die Entertainerin in der Mitte ganz oft war. Also, und das hat sich aber ganz natürlich ergeben, aber dass dann damals teilweise meine Eltern und mein Vater schon sagten, Mensch, Ines, also du müsstest eigentlich auf eine Bühne, du bist so unterhaltsam mitunter und lustig. Und also das daher, glaube ich, kann man sagen, hat das schon geschlummert. Und naja, man kann natürlich auch davon halten, was man will, aber ich fand Referate halten in der Schule immer geil.
Ja. Endlich sagst du.
Ich fand das immer geil. Also ich habe mich auch ganz lange nicht getraut, das zu sagen, weil eigentlich jeder immer oder viele einfach gestöhnt haben und gezittert und Hilfe und ich möchte das nicht. Und ich dachte mir so innerlich, boah, cool.
Doch.
Ich möchte gesehen werden, ja, das kann man ja auch gerne so in den Mund nehmen. Mhm. Es ist auch total in Ordnung, ja, ich möchte als Schauspielerin auch auf der Bühne stehen. Das heißt, ich habe irgendwo dieses Need, ich freue mich, wenn ich gesehen werde, wenn ich sichtbar bin und mir macht das Spaß.
Mhm.
Genau, so, also ja, ich würde schon sagen, dass das schlummerte und dass ich das relativ schnell gemerkt habe. Aber eben auch dann nach dem Schulabschluss viel Erziehung und gelerntes Gedankengut dazu geführt hat, mich so zu verhalten und den Weg zunächst so zu gehen, wie ich ihn dann gegangen bin.
Ja.
Und da gibt's nichts zu bereuen, wie ich finde. Ich habe nur für mich die Erkenntnis gezogen, würde ich so jetzt nicht mehr machen. Aber kann man natürlich als 30-Jährige leicht sagen, über sein Anfang 20-jähriges Ich, dass er einfach noch viel unsicherer ist als jetzt.
Ja. Und wer weiß, ne, es ist doch vielleicht auch gut, oder es ist immer gut, Erfahrungen, die man gemacht hat. Das wird auch dazu geführt haben, dass du jetzt die Person bist, die du bist.
Ja.
Und ne, du hast es schon an einigen Stellen jetzt gesagt, das Schauspielbusiness ist auch eins, wo man sich ordentlich durchbeißen muss. Und dass du dieses Rückgrat für dich selbst entwickelt hast, das muss ja auch irgendwann passieren.
Absolut. Also
als junger Mensch in diese Bewertungswelt, das kommt mir wieder in den Sinn, als du da vorhin erzähltest, ich wollte aber nicht unterbrechen, das, wie du sagtest, man muss das ja auch aushalten können.
Ja.
Immer bewertet, kritisiert und auch abgelehnt zu werden für das, was du bist.
Ja.
Für dein Aussehen, für deine Stimme, für dein Können. Das muss man auch aushalten können. Und das kann man sicherlich, wenn man älter ist, ein bisschen besser, vielleicht. Als wenn man noch so ganz ungeschliffen ist.
Ja, also ich habe diese Veränderungen auch extrem bemerkt, weil die sich ja natürlich auch über viele Jahre gezogen hat. Und ich weiß noch, wie ich kurz nach dem Abschluss in Vorsprechen gegangen bin und danach jedes Mal tief traurig war, wenn das nichts war. Ne? So dieses berühmte Ja, danke, wir melden uns.
Mhm.
Da wusste man schon, das ist definitiv ein Nein.
Ja.
Und man dann wieder dachte, boah Mist, ich glaube, ich kann gar nichts. Ich habe total versagt heute. Zu heute, und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Tolle, zumindest hat bei mir da eine Transformation stattgefunden, wie ich die 30 geknackt habe, irgendwann kam da so eine größere Ruhe über mich.
Ja.
Und ich habe zumindest so ein bisschen gewusst, okay, das bin ich, das macht mich aus, das kann ich, und wenn jemand mich ablehnt, dann hat das nichts mit meinem Können zu tun, sondern einfach damit, dass ich vielleicht nicht so aussehe, wie der Regisseur sich die Rolle vorstellt.
Ja.
Und das ist ganz oft so. Mhm. Und durch die Erfahrungen, die ich jetzt machen konnte, habe ich jetzt auch wieder mal gemerkt, dass es tatsächlich so ist. Beziehungsweise bei meinem jetzigen Arbeitgeber war ich vor kurzem auch im Gespräch, wo ich dann erfahren habe, dass es total normal ist, dass an Stadt- oder öffentlichen Theatern nur ein Drittel eines Ensembles Frauen sind. Das ist immer noch so. Ja. Wenn man dann davon ausgeht, von dem Fakt, dass es sowieso mehr weiblich gelesene Schauspielende gibt und aber weniger Plätze da sind, dann ist das ja total klar, dass teilweise die Karriere nicht richtig in Schwung kommt, weil einfach nicht genug Stellen da sind und nicht, weil du etwas nicht kannst oder nicht gut genug kannst.
Ja.
Ganz davon abgesehen, dass Schauspielerei ja auch total subjektiv ist.
Absolut.
Ne? Das ist keine Gleichung, wo am Ende ein Ergebnis rauskommt, sondern mir gefällt diese Person oder sie gefällt mir nicht.
Ja. So. Ich schlinz hier bei unserem schönen Setup so also nebenbei auf die Uhr. Und
wie lange sind wir denn schon?
Ja, schon fast anderthalb Stunden.
Ach, Wahnsinn.
Die Zeit rast, wenn ich mit dir bin, Ines. So wie immer. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses offene Gespräch hier. Für mich ja auch immer noch ein Lernprozess und eine Wiese auszuprobieren in meinem kleinen Podcast-Räumchen, den ich hier geschaffen habe. Und es war mir ein großes Anliegen, ein bisschen über Sinn und Sinnsuche zu sprechen. Und dass du das mit mir gemacht hast und da so offen was zu beigetragen hast, da möchte ich ganz großes Danke sagen.
Danke dir, dass ich diese Person sein durfte.
Ja, ja. Und natürlich abschließend gefragt, man braucht ja immer so eine Abschlussfrage, ne, wenn du so zurückschaust und aber auch nach vorne, obwohl wir natürlich immer gucken sollen, wo wir jetzt gerade sind. Aber was würdest du deinem kleinen Ines-Ich raten?
Hör auf deinen Bauch und sei mutig genug, für dich einzustehen und aus der Komfortzone zu gehen, zahlt sich aus.
Ja, das ist gut übertragbar. Vielen Dank.
Ich sagen. Gerne.
Vielen Dank auch euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren dalassen, das testen wir doch jetzt mal, was euch so durch den Sinn gegangen ist, während ihr so zugehört habt. Wusstet ihr als Teenies schon, wer ihr sein wollt? Ja oder nein, das wird mich interessieren. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sag danke und ich sag einen regnerischen Tag hier in Hamburg, ne? Machen wir es uns noch schön in der Perle. Danke, du Liebe.
Tschüss.
Tschüssi. Hast du eine Traumrolle, die du gerne mal spielen würdest? Und wäre das eher eine Rolle, die dir in deinem Sein sehr nah ist? Oder